Bevor wir starten, bevor wir wieder lesen, wollen wir gemeinsam beten und den Segen Gottes erbitten. Wem es möglich ist, stehen wir auf. Wer es nicht kann, der bleibt gern sitzen. Und wir wollen beten. Ich möchte euch gern einladen dazu, wer ein Gebet auf dem Herzen hat, der bete. Ich mache den Abschluss. Deine Herrlichkeit wollen wir sehen, Jesus Christus, auch heute Abend. Deine Herrlichkeit in deinem Wort, so wie du uns da vorgestellt wirst. Danke, dass du erleuchtest, diese Welt erleuchtest, Licht leuchtet in die Finsternis. Danke, dass du das Licht dieser Welt geworden bist. Gerade in diesen Tagen, wo es so schnell dunkel wird, sehen wir herrliches Licht zu haben. Du bist das Licht der Welt, so dass wir die Wahrheit erkennen können, dass wir die Herrlichkeit des Vaters sehen können, dass wir dein Werk erkennen können und die Gnade darin sehen dürfen. So bitte ich dich auch für heute Abend, dass du unsere Herzen erleuchtest, hineinleuchtest und uns deinen Willen offenbarst, uns zeigst mehr und mehr, wie wir dein Wort und dein Wesen und deine Gnade verstehen. Ich bitte dich, Herr, zeig die Herrlichkeit deines Wortes heute Abend. Gib mir Freimütigkeit, gib Kraft, gib Klarheit, das in einer Weise auszulegen, das dich wirklich verherrlicht. Darum geht's. Amen. Kommt durch, liebe Geschwister. Wir befassen uns mit dem Buch Haggai, das ist nichts Neues. Kleines Buch, zwei Kapitelchen und doch so reich an Informationen. Das liegt daran, dass wir die Propheten und jedes Buch der Schrift nicht isoliert von den anderen Teilen der Bibel lesen können und lesen dürfen. Sie tragen zum Ganzen bei, sie tragen zu dem Verständnis des Ganzen bei, sie vermitteln die Botschaft der ganzen Schrift. Also auch so einen kleinen Propheten wie Haggai können wir nicht rausnehmen und nur Zeitgeschichtliches verstehen. Das heißt, einfach uns die Information holen, wie war es damals, als das Volk zurückgekehrt ist, um den Tempel wieder aufzubauen. Sondern das ist eingebettet in eine ganze Botschaft. Das ist geschrieben und aufgeschrieben und das widerfuhr ihnen alles mit einem Ziel, damit wir den Plan Gottes in seiner Ganzheitlichkeit, in seiner Herrlichkeit verstehen können und erkennen können. So trägt der Prophet oder trägt dieses Buch Haggai zu diesem großen ganzen Bild ein Teil bei. Und zum tiefen Verständnis dieses Buches muss man das auch eben in diesem roten Faden oder in diesem Bild verstehen. Das braucht natürlich Zeit und das braucht ein bisschen Blättern vorne und hinten, um die Botschaft des Propheten Haggai einzuordnen. So, wir sind beschäftigt damit seit einer Weile und ich liebe die Bibelstunden, weil das uns die Möglichkeit und einen Raum dafür gibt, eine Stunde unter der Woche intensiv zu lesen, zu blättern, vorne und hinten zu schauen und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Da gibt es kein, zumindest für mich, kein Punkt, kein Datum in dem Sinne. Und das ist ein Privileg. So, Buch Haggai, in Kapitel 2 sind wir und im Kapitel 2 geht es darum, die richtige Perspektive zu bekommen. Gott richtet durch den Propheten sein Volk aus, beim Bau des Tempels, beim Wiederaufbau des Hauses Gottes aus, indem er eine neue Perspektive ihnen gibt. Denn die Perspektive, die sie haben, ist demotivierend, macht ihnen zu schaffen. Und Gott richtet sie aus und zeigt ihnen etwas, zeigt ihnen seine Herrlichkeit. Und damit beschäftigen wir uns. Während Kapitel 1, wie gesagt, um die richtigen Prioritäten ging, das Haus Gottes zu bauen, so befinden wir uns in Kapitel 2 bei den richtigen Perspektiven. Ab Kapitel 2, ab Vers 10 kommen wir dann dazu, dann geht es darum, um die richtigen Werkzeuge beim Haus Gottes zu verwenden. So, da ist nicht jeder und nicht alles erlaubt. Auch das ist sehr interessant. Und dann kommt die richtige Haltung und dann die Verheißung nochmal am Ende. Aber das eins nach dem anderen. So, bis Kapitel 2, bis Vers 5 sind wir gekommen, haben uns auch etwas Zeit auch dagelassen. So ab heute, wie versprochen, Verse 6 bis 9. Ich möchte sie lesen. Vielleicht lese ich ab Kapitel 2, ab Vers 1, aber es geht heute um die Verse 6 bis 9. Haggai schreibt, im siebten Monat, am 21. Monat geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai, sage doch Serubabel, den Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jazodak, dem Hohepriester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich, Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sieht es jetzt? Ist es wie nichts in euren Augen? Ist es und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, des Hohepriesters, und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Denn, so spricht der Herr, der Herrscher, noch einmal wenig Zeit ist es, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größer wird die Herrlichkeit des künftigen Hauses sein als des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Das Erste, was wir festhalten, das, was sich immer und immer und immer wiederholt, jetzt gerade in diesem Text, ist die Wiederholung, spricht der Herr der Herrscharen. Und das ist die Perspektive. Während die Ausrichtung aus dieser Situation ist, auf das zu schauen, was der Herr spricht. Und nicht nur, was er spricht, sondern wer er spricht. Und über diesen Herrn der Herrscharen haben wir uns auch Gedanken gemacht, wer er ist. Zwei Dens finden wir in unserem Text. Schaut mal, Vers 4 und Vers 6. Und diese beide Denn begründen die neue Perspektive, die zeigen diese neue Perspektive, die zeigen, warum sie mutig und stark sein können und sollen, und sie zeigen, warum sie sich nicht fürchten sollen. Und der erste Grund oder der Hauptgrund ist, weil Gott Herr der Herrscharen ist. Und da kommt eben dieses zwei Dens. Das erste Denn in Vers 4 am Ende, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Seht ihr das? Das ist die erste Begründung. Und wir haben uns das angeschaut, was bedeutet, dass Gott mit uns ist, auf welchem Weg kann Gott mit uns sein. Aber das ist die erste Begründung. Seid mutig und stark, denn ich bin mit euch. Und jetzt kommt die zweite Perspektive, und das ist der Text, den wir jetzt uns anschauen wollen. Im Vers 6 kommt nochmal ein Denn. Das ist auch eine Begründung. Warum mutig und stark sein? Warum keine Angst haben? Warum sich nicht fürchten? Denn so spricht der Herr noch einmal wenig Zeit. Und dann kommt jetzt ein Text. Das heißt, jetzt kommt eine zweite Begründung, warum wir uns nicht fürchten sollen, warum wir mutig und stark sein sollen, beziehungsweise jetzt kommt eine Vertiefung des ersten Denn. Seid mutig und stark, denn ich bin mit euch. Mein Wort und mein Geist ist mit euch. Und jetzt bekommen wir den Inhalt und die Botschaft, was bedeutet sein Wort und sein Geist ist mit uns. Im Prinzip können wir so sehen, dass dieses zweite Denn uns zeigt, welches Wort bleibt mit uns? Welcher Geist oder was macht der Geist? Was macht Gott? So, dass hier während die Verheißung, ich stehe zu meinem Wort und ich werde bei euch sein und ich werde unter euch wirken, so bekommen wir bei dem ab Vers 6 jetzt, was ist dieses Wort? Was hat er denn verheißen? Was hat er denn uns gesagt? Schauen wir uns das an. Ich finde es spannend, was jetzt kommt. Es ist sehr wichtig, was jetzt kommt. Es kommt eine Prophetie, es kommt eine Verheißung, die das Volk Gottes jetzt erkennen, wahrnehmen, glauben soll. Eine Verheißung auf das, was noch kommen soll. Denn die Verheißung ist, baut weiter, denn das, was ihr gerade tut, so erbärmlich das auch aussehen mag, so klein das auch aussehen mag, So lächerlich das auch vielleicht aussehen mag. Ihr habt Anteil an etwas Größerem. Was ich mit euch vorhabe oder was mein Plan ist, das, was ihr gerade baut oder was ihr für mich tun sollt, das ist ein Teil von etwas weit Größerem. Und das Eigentliche, das Herrliche, das Endsinn kommt noch. Das kommt noch. So, die sind entmutigt, die sind verzagt, weil das sehr kläglich aussieht, was sie gerade tun. Und Gott sagt, Freunde, das ist ein Bruchteil von dem, dass ihr seht nicht das Ganze. Und ihr seht nicht, welche Puzzleteil oder welchen Charakter oder welchen Schritt ihr gerade tut in dem Ganzen. Und so bekommt das Volk ein Bild auf das Ganze. Und was ist das Ganze? Es wird ein herrlicheres Haus geben, als das, was ihr gerade baut. Die schauen zurück und sehen das Haus von Salomo und denken, das ist lächerlich, was wir haben. Und Gott sagt, das, was ich bauen will, bauen werde, das, woran ihr eigentlich arbeitet, wird die Herrlichkeit des Hauses von Salomo weit überreichen, wird weit herrlicher sein. Diese Perspektive bekommen sie. Das soll ihnen Mut machen, das soll ihnen Hoffnung machen. Sie arbeiten an etwas Herrlicherem als das, was Salomo da gebaut hat. Gehen wir Schritt für Schritt und schauen uns das Stück für Stück, wie diese Verheißung hier uns vor Augen gemalt wird. Vers 6 nochmal. Denn so spricht der Herr, und das jetzt taucht immer wieder, so spricht der Herr. So spricht der Herr der Herrscherin, so spricht der Herr der Herrscherin. 1, 2, 3, 4, 5 Mal wird das hier uns gesagt. Das Wort und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Und jetzt wird uns dieses Wort, so spricht Gott uns vorgestellt. Was sagt er? Heißt es, noch wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist das Erste, so spricht er. Also Gott wird etwas tun, und er sagt, noch einmal. Ich werde noch einmal etwas bewegen. Nicht in dem Sinne, noch einmal und dann nicht wieder. Auch nicht in dem Sinne, ich werde etwas tun, was noch nie da gewesen ist, sondern in dem Sinne, ich werde es noch einmal tun. Ich habe es schon mal getan und ich werde es euch gleich zeigen. Nicht nur einmal, Gott hat schon immer wieder etwas getan, nämlich den Kosmos und die Nationen erschüttert. So, ich werde noch einmal den Kosmos erschüttern, ich werde noch einmal die Nationen erschüttern. Und übrigens, es wird dann noch einmal tun, das werden wir sehen, in Kapitel 2 ab Vers 20 wird noch mal eine Erschütterung erwähnt. Vielleicht lese ich euch mal kurz vor, dass ihr das seht. Schaut mal in Kapitel 2 ab Vers 20. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde den Thron der Könige umstürzen und die Macht der Königreiche der Nation vernichten. Da ist wieder nochmal die Rede von einer Erschütterung. Und das ist nochmal eine andere, darüber werden wir reden, was hier damit gemeint ist. Aber Gott erschüttert. Und die Perspektive und die Hoffnung, und die das Volk jetzt bekommt, Gott wird etwas tun, noch einmal werde ich es tun, aber es ist nicht in ihrer Zeit, das wird deutlich. Wenig Zeit ist es noch, ihr müsst noch ein bisschen abwarten. Es ist nicht gleich, es ist nicht sofort. Das heißt, es betrifft nicht ihre Situation, beziehungsweise es betrifft nicht jetzt ihre Zeit, es betrifft jetzt, ich werde nochmal schütteln und dann kommen die Kostbarkeiten, die mir gehören, raus. Und dadurch werde ich etwas tun. Ich werde nämlich die Herrlichkeit dieses Hauses oder das Haus herrlich machen, wie vorher es nicht war. Durch dieses Schütteln des Kosmos und durch dieses Schütteln der Nationen wird dieses Haus mit Herrlichkeit gefüllt werden. Es wird wunderbar werden, in einer Weise, wie es vorher nie war. Salomo Haus konnte an diese Herrlichkeit niemals heranreichen. Das ist interessant, gell? Was ist an diesem Neuen, was ist das so herrlich, was ist das so besonders? Aber das ist, was Gott sagt, ich werde es noch einmal tun. Nicht in dem Sinne noch einmal und nie wieder, sondern ich werde etwas tun, ich werde die Schöpfung bewegen, den Kosmos bewegen. Haggai spricht so, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Man kann diese Kostbarkeiten übersetzen mit das Begehrenswerte, das Ersehnte. Das wird kommen. Wir werden uns gleich anschauen, was bedeutet, dass sie kommen werden. Diese Erschütterung wird das bewirken, dass die Kostbarkeiten aus den Nationen kommen werden. Und dieses Haus mit Gold und Silber füllen werden. Nun, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir verstehen das rein geschichtlich. Und das Volk ist jetzt da und Gott verheißt es und sagt, okay, ich werde etwas machen, ich werde es tun und dann werden die Nationen kommen und dann werden sie Gold und Silber euch bringen und dann werdet ihr dieses Haus ganz schön aufhübschen können. Und zwar noch etwas später. Und man könnte sogar meinen, das hat vielleicht sogar der Herodes gemacht. Gell? Denn das hat er gemacht. Man sagt, dass Herodes den Tempel der Juden so aufgebessert hat, so aufgemotzt hat, dass er zu der damaligen Zeit im ganzen Römischen Reich mit zu den schönsten Tempeln gehörte. Dieses Erbärmliche, was die da gebaut haben, hat Herodes als ein großartiger Architekt ausgebaut und sogar, dass die Jünger, als sie dann da saßen und gegenüber auf dem Ölberg und die Sonne so drauf schien und diese Goldwand glänzte, sagten sie, oh, schau mal die Herrlichkeit. Jesus, schau mal diesen Tempel an. Und was sagt Jesus? Oh, stimmt, die Erfüllung, die Prophezeiung aus Haggai Kapitel 2 hat sich erfüllt. Ja, sagt er nicht? Sagt er, hey Freunde, hier bleibt kein Stein auf dem anderen, bleibt kein Stein. So, das ist nicht das, dass die Nationen buchstäblich kommen werden und Gold und Silber bringen werden und dieses Haus aufmöbeln werden und es schön machen werden. Hier ist die Rede von etwas anderem. Ich möchte mit euch erstmal dieses Erschüttern noch einmal. Das heißt, wenn Gott sagt, ich werde erschüttern etwas, den Kosmos und die Nationen, dann heißt es, dass noch einmal, dass er es vorher schon mal getan hat. Ich möchte mir zwei, drei Beispiele mit euch kurz anschauen, wie Gott es schon mal getan hat und dadurch ein paar Prinzipien entdecken, hoffentlich, und die uns helfen werden, diese Stelle besser zu verstehen und das, was noch kommen soll. Dieses Erschüttern hat immer was mit Gericht zu tun, mit Gericht und Gnade. Wenn Gott die Welt erschüttert, dann hat das was mit Gericht an der Welt zu tun. Aber wenn Gott Gericht ausübt an der Welt, dann vernichtet er nicht sie einfach, hätte machen können, hätte volles Recht, sondern er lässt Gnade walten und rettet durch Gericht. Gnade im oder durchs Gericht. Wenn Gott rettet, dann erschüttert er vorher. Wenn Gott befreit, dann durchs Gericht. Ich möchte euch dieses Prinzip, das bis zum Erlösungswerk Jesu Christi uns gleich führen wird, möchte ich euch das an ein, zwei Beispielen kurz aufzeigen. Was bedeutet noch einmal erschüttern? Das Erste, geht mal mit mir ins erste Buch Mose, Kapitel 6. Die ersten fünf Kapitel sind schnell zusammengefasst. Gott schuf die Menschheit, Kosmos und die Erde und das Trockene und das Wasser und all das, die ganze Schöpfung schuf den Menschen und er fiel. Und die Konsequenzen werden uns im ersten Buch Mose sehr, sehr anschaulich vor Augen gemalt. Und in Kapitel 6 sehen wir sozusagen die Zusammenfassung und den Abschluss von allem. Die Bosheit, die Sündhaftigkeit des Menschen von Jugend auf und dann das Gericht Gottes. Wir sind da mittendrin bei der Sintflut. Und ich bin sicher, die meisten wissen Bescheid, um was es hier geht. Wir sind mitten bei der Sintflut. Und ab Kapitel 6, ab Vers 5 möchte ich lesen. Ich bin fest davon der Meinung, das ist jetzt nicht der Gegenstand unserer Auslegung, dass Kapitel 6, 1 bis 4 eine Zusammenfassung ist von dem, was vorher war. Das heißt, es ist ein Epilog. Das ist ein Abschluss von 1. Mose 1 bis 1. Mose 6. 4 bildet eine Einheit und ab 1. Mose 6, 5 bildet eine neue Einheit. Wisst ihr, warum ich das hier ganz kurz sage? Wirklich nur ganz kurz. Weil die Sintflut ist nicht die Folge von dem, dass die Söhne Gottes bei den Frauen, schönen Frauen der Menschen eingingen und irgendwelche Ungeheuer und Riesen gezeugt haben. Und weil sie sie gezeugt haben, so Riesen-Urmenschen, Engel schliefen mit Menschen und dadurch wurden irgendwelche Götter gezeugt, was Mythen und Sagen erzählen. Und darum hat Gott die Welt richten müssen. Das ist eine Auslegung, ich weiß. Ich bin die Sintflut. Passierte nicht, weil Gott diese sogenannten komischen Wesen auslöschte, sondern die Sintflut passierte folgendes. Schaut mal, Vers 5. Das ist der Grund, warum die Sintflut kam. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens böse den ganzen Tag. Das ist der Grund. nicht? Und der Herr sah diese Übermenschen, diese Riesen, und es war nicht gut, dass sie da waren, und Gott vernichtete sie. Denn übrigens, das waren Helden, das waren keine Riesen, das waren keine Übermenschen, das waren Helden, und ich kann euch sogar ein paar Namen von denen geben, die könnt ihr in Kapitel 5 nachlesen. Aber um dieses zu belegen, schaut mal in Vers 4. In jenen Tagen waren die Riesen, und das macht es so schwierig, auf der Erde und auch danach. Seht ihr das? Da steht, in jenen Tagen gab es diese Riesen und die gab es auch, danach gab es sie auch. Das heißt, mit der Sintflut haben diese Riesen nicht aufgehört. Und diese Sintflut war nicht da, um diese Riesen zu vernichten, denn diese Riesen, die werden uns so vorgestellt. Schaut mal, ich lese weiter. Und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihren Kinder gebaren. Da sind die Helden in der Vorzeit. Da sind die berühmten Männer. Da sind bestimmte Persönlichkeiten, bestimmte berühmten Männer. Und ich kann euch ein paar Namen nehmen. Zum Beispiel Henoch ist einer. Oder nehmen wir mal an, Kenan ist einer. Oder Enosh ist einer. Das sind die aus dieser Generationsfolge, die berühmten Männer. Und sie zeugten Söhne und Töchter, das heißt, und sie zeugten oder starb. Aber die Menschen werden gezeugt, aber die sind alle böse, die sind alle abgrundtief. Und nicht, weil irgendwelche Engel kamen oder sonst irgendwas, das ist nicht der Punkt. So, die gab es auch danach berühmte Männer, Helden. David hatte auch solche an seiner Seite, auch berühmte Männer, auch Riesen, Helden. Das ist nicht der Punkt. Gott richtet die Menschheit. Und schaut mal ab Vers 5, nochmal, Kapitel 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alle sind in den Gedanken seines Herzens böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es reute ihn, dass die Engel kamen. Dass er die Menschen gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in seinem Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdwurzels auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. So, das ist Gottes Urteilsspruch über die erste Schöpfung, über die gefallene Schöpfung. Gott vernichtet sie. Und ich sage, Gott erschüttert hier noch einmal zum ersten Mal den Himmel und die Erde. Und die Erde und der Himmel öffnet sich und die Erde öffnet sich und die Fluten kommen und es kommt ein Gericht über die erste Schöpfung. Und inmitten in diesem Gericht über die Schöpfung, weil das Trachten des Menschen von Grund auf böse ist, schaut mal Vers 8, was da steht. Noah aber fand Gnade oder Gunst in den Augen des Herrn. Eine kleine Schar, 8 Seelen werden gerettet in dem Gericht. Eine kleine Schar wird gerettet in den Umwälzungen des Kosmos, in dem Ausschütten des Gerichtes Gottes über die Schöpfung. Gott vernichtet nicht komplett, sondern er rettet aus Gnade, aus Gunst, nicht aus Verdienst, nicht aus Werk, sondern aus Gnade rettet er Noah und seine Familie. Und wie macht er das? Indem er einen Ort bauen lässt. Und was muss er heranschaffen? Holz. Geh hin auf die Berge und hol Holz. Bau ein Haus. Bau eine Arche. Bau einen Ort, an dem Rettung gibt. Ein Ort, wo es Rettung gibt. Wo du nicht vernichtet wirst, du und dein Haus. So mitten in der Umwälzung des Kosmos, mitten im Gericht Gottes an der Schöpfung, gibt es einen Ort der Rettung, gibt es einen Ort der Gnade, gibt es einen Ort des Friedens, gibt es einen Ort, wo Gott doch nicht alle vernichtet, sondern Gnade schenkt und einen kleinen Rest bewahrt. Die jetzt bewusst bestimmte Begriffe verwendet, die uns im Hagar und nicht nur im Hagar dann immer wieder begegnen. Aber das ist nur ein Beispiel, von dem, wenn Gott sagt, noch einmal will ich es tun. Ich will es noch einmal tun. So wie ich es schon immer wieder getan habe, ich werde es noch einmal tun. Und das finden wir hier unter anderem in Kapitel 6. Wir müssen nicht weit blättern, Noah und seine Familie überleben in diesem Ort, in dieser Arche. Ich finde es ein schönes Bild. Ja? Jesus Christus sagt, so wird es sein. Ort der Rettung. Und es dauert nicht lange, die neue Generation, die neue Menschheit entsteht aus den Söhnen von Noah. Und das Trachten des Herzens der Menschen ist immer noch böse. Richtig? Und danach gab es immer noch solche Menschen. Und es dauerte nicht lang, bis sie sich wieder über Gott erheben und sich wieder sich von Gott lösen wollen, beziehungsweise sich auf die Ebene stellen und sagen, Gott, das, was du kannst, können wir auch. Wir können dich gern mal besuchen. Gib uns noch ein bisschen Zeit und wir bauen einen Turm und dann können wir dich gern im Himmel besuchen. Sagen mal Hallo. Wir sind fähig. Das können wir machen. Also das ist Kapitel 11. Wie gesagt, nicht viel. Wir müssen nicht weit blättern und wir finden eine weitere Erschütterung des Kosmos. In einer anderen Art und Weise. Und dieser Überheblichkeit der Menschheit, die dem Auftrag nicht nachkommt, nämlich die Erde zu bevölkern, die Erde sich untertan zu machen, denn das ist der Auftrag von Anfang an den Menschen, mach die Erde untertan. Und das kann man nicht an einem Ort, in dem man nur bleibt, oder? Und diese Menschen sagen, wir bleiben zusammen, denn wenn wir zusammenbleiben, sind wir stark. Ich sage mal ganz stark, dieses ökumenische Gedanken, und der ist in uns allen, wenn wir nur groß sind und wenn wir nur zusammenbleiben, dann können wir viel bewegen, dann haben wir Ressourcen, Mittel, Geld. Aber es entspricht in dem Gegenteil von dem kleinen Rest, der gerade den Tempel bauen sollte. Die haben nicht viel, die sind nicht viel. Aber wenn wir zusammenbleiben, dann können wir es erreichen. Und was macht Gott? Er erschüttert und zerstreut. Schaut mal in Kapitel 11, Vers 4. Und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Das ist eine bewusste Sünde, ein bewusstes Wehren, dem Auftrag Gottes, die Erde zu wohnhaft zu machen, untertan zu machen. Wir wollen uns einen Namen machen. Darauf geschieht Gericht. Die berühmte Sprachenverwirrung vom Turmbau zum Babel. Dass Gott bringt sie dazu, dass sie nicht miteinander klarkommen. Dass sie einander nicht verstehen. Und dass sie gehen und die Erde bewohnbar machen. Gott bringt sie dazu. Und interessanterweise, in diesem Gericht, das ist Gericht Handeln Gottes, gibt es wieder einen Gnadenerweis, gibt es wieder Rettung. Schaut mal in Kapitel 12 und wir sind mitten beim Abraham. Ich lese ab Vers 2. Gott spricht zu Abraham. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Segen für alle Nationen. Seht ihr diesen Vergleich oder diese Parallelität ist es nicht. Das Entgegengesetzte. Hier, wir wollen uns einen Namen machen. Und hier ist, und das sind viele. Und Gott nimmt einen heraus. Aus Gnade holt ein Abraham, ein Götzendiener aus diesem Geschlecht, das sich gegen Gott erhebt, aus einem Götzendiener, der nicht nach Gott gesucht hat, der nicht gesagt hat, nee, bei diesem ganzen Spiel mache ich nicht mit, es gibt nur einen wahren Gott. Nichts davon. Die Bibel spricht, dass er ein Götzendiener war, aus den Nationen. Und Gott nimmt so einen heraus aus Gnade und sagt, weißt du was, mein Freund, aus einem mache ich dir einen Namen. Ich mache dir einen Namen und du wirst ein Segen sein und in dir und in deinem Samen, in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen. Die ganze Welt wird das zum Segen werden. Nicht nur hier, nicht nur ein Teil, die ganze Welt. Ich werde dich zum Segen aller Nationen setzen. Ich werde dir einen Namen machen. Wiederum, Gott erschüttert noch einmal und im Gericht erfährt oder geschieht Gnade. Das ist ein geistliches, ein biblisches Prinzip. Gnade im oder Gnade durchs Gericht. Wir machen einen kleinen Sprung und gehen in 2. Buch Mose. Merkt ihr, wie wir immer wieder von 1. durch die Bibel reiten. Im zweiten Buch Mose sind wir mitten im Exodus. Auszug Israel aus Ägypten. Gott rettet sein Volk. Und wie rettet er das? Durchs Gericht. Das ist das, was am Volk Israel, das, was an Ägyptern und an den Nationen, an denen, die sein Volk versklavt haben, an denen, die sein Volk unterdrückt haben und gedemütigt haben und all diese Dinge, geschieht Gericht. Gott holt sie nicht einfach nur so heraus, sondern er rettet sie heraus mit großer Macht und Stärke und noch einmal erschüttert den Kosmos. Und wir sehen, wie Gott den Kosmos erschüttert. Wir sehen, dass an den Naturgewalten ebenfalls, wir sehen an den Plagen, wer der Herr der Herrscharen ist, wie er der Herr über die Sonne ist und über das Wasser ist und über das Trockene ist und über das Vieh ist. Und er erweist seine Herrlichkeit darin, im Gericht vernichtet den Feind und rettet sein Volk. Rettet sein Volk. Gnade im Gericht. Gott rettet sein Volk und gleichzeitig ergeht das Gericht an der Welt, an der Schöpfung. Ergeht das Gericht. Dieses Muster in verschiedenen Facetten, in verschiedenen Ereignissen finden wir immer wieder und immer wieder. In ähnlicher Weise finden wir das auch am Volk Israel. Nun ist das Volk selbst Gott abtrünnig geworden und Gott führt es in Exil. Er zerstreut das Nordreich durch die Assyrer, das Südreich durch die Babylonier. Da hoffe ich, erinnern wir uns noch an die Schaubild und die einzelnen Propheten und die Rückführungen und all diese Dinge. Und auch da erschüttert Gott die Nationen. Und diese Erschütterung der Nationen von Babyloniern über die Perser, später übrigens über die Griechen und über die Römer, und da sind wir dann mitten in Daniel, wenn Gott die Nation noch einmal erschüttert und was dann dabei rauskommt während der Zeit der Römer, dann kommt der Messias. Aber Gott erschüttert die Nationen und was bringt das hervor? Ein Rest der Gnade darf gehen. Auch da wurde geschüttelt. Die Weltgeschichte wurde noch einmal durchgeschüttelt. Eine Nation richtete die anderen, die andere vernichtete sie. Gott übt Gericht an denen, zum Beispiel Israel sündigt gegen Gott. Gott bringt Babylon gegen Israel. Babylon hat nicht aus seiner eigenen Kraft Israel besiegen können. Genauso wie die Assyrer nicht aus ihrer eigenen Kraft hätten das Nordreich besiegen können. Die Bibel gibt absolut Zeugnis dafür, dass sie Werkzeuge und Handlanger Gottes waren, weil Gott es zugelassen hat. Wenn Gott es nicht zugelassen hat, haben sie sich selbst abgeschlachtet. Das können wir nachlesen. Die standen mit dem Riesenheer davor, wollten es einnehmen und Gott sagt, nee, dann schlachten sie sich gegenseitig ab. Gott lässt es zu, Gott bringt Babylon auf und übt Gericht an seinem Volk, Zucht an seinem Volk. Aber er warnt und sagt das ebenfalls über Babylon, dann sagt es über die Assyrer, über Babylon, über Medo-Perser und über Rom genauso. Ich werde euch auch richten für eure Grausamkeiten. Und in dieser Zeit, es war so, Medo-Perser kamen auf, richteten Babylon. Eine Umwälzung der Geschichte, eine Umwälzung des politischen Reiches fand statt, Gericht fand statt. Gott richtet die Könige. Und durch dieses Gericht und in diesem Gericht geschieht was Wunderbares, Gnade. Gott sagt, durch einen von diesen Königen, lass mein Volk gehen, geht mein Volk, das Volk Gottes, baut das Haus. Und ein Rest geht und baut. Da sind wir in dieser Chronologie oder in diesem roten Faden, sind wir im jetzigen Buch Haggai. Noch einmal will ich erschüttern, genauso wie gerade eben ich die Welt erschüttert habe und ihr als kleiner Rest aus Gnade hierher gekommen seid und mein Haus baut, genauso werde ich noch einmal die Welt erschüttern und da wird aber weit Größeres passieren, was weit Herrlicheres passieren. Und diesen Sprung mache ich ganz kurz mit euch. Noch ein wenig Zeit, sagt Gott, werde ich noch einmal sowas tun. Und ich bin davon fest überzeugt, dass Haggai Kapitel 2, ab Vers 6, von dem ersten Kommen Jesu spricht. Denn das erste Kommen Jesu bringt Gericht. Oder ich will andersrum sagen, es bringt Gnade durchs Gericht. Denn das, was am Kreuz am Golgatha passiert ist, war das Gericht der Welt. Da wurde der Fürst der Macht der Luft gerichtet. Da fand eine Gerichtsverhandlung statt. Er wurde da besiegt. Und nicht nur übrigens am Kreuz, schon vorher. Das werde ich euch gleich zeigen. Schon vorher. Und durch dieses Gericht, das übrigens dir und mir für alle gehalten worden ist, in diesem Gericht wurde Gnade geschenkt. Und ein Rest wurde gerettet. Ein Rest wurde gerettet. Ich möchte euch das kurz aufzeigen anhand ein paar Stellen. Und zwar möchte ich mit euch ganz kurz ins Johannesevangelium gehen. Ich denke, dass Johannesevangelium das gut vor Augen führt. Johannesevangelium Kapitel 12. Das heißt, vom Gedanken her, vom Prinzip, vom geistlichen Prinzip her, wenn Gott die Welt erschüttert, dann steht es im Zusammenhang von Gericht. Und in diesem Erschüttern und in diesem Gericht widerfährt Gnade und Rettung. Dadurch holt Gott sein Volk aus den Nationen, können wir so sagen. Dadurch kommen die Kostbarkeiten, seine Kostbarkeiten, sein Besitz kommt aus den Nationen und darf kommen zu ihm. Das heißt, das Gericht an der Welt befreit die Seinen aus der Welt. Das Gericht an Ägypten befreit die Seinen aus Ägypten. Nur als Beispiel. Kapitel 12 im Johannesevangelium sagt Jesus Folgendes. Liebe Freunde, das hat Auswirkungen, das Verständnis hat Auswirkungen bis hinein in die Auslegung der Offenbarung. In Kapitel 12, ich lese ab Vers 31. Vers 31, Jesus sagt Folgendes. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Seht ihr das? Dass Jesus sagt, dass er alle zu sich zieht, das heißt, dass alle zu ihm kommen können. Und dieses Wörtchen alle ist jetzt wichtig, denn wir werden gleich sehen, wer diese alle sind. Das sind die Kostbarkeiten aus allen Nationen. Die Grundlage dafür, dass alle kommen können, ist vorher begründet in dem, jetzt ist der Fürst der Welt gerichtet. Vorher muss das Gericht stattfinden, damit die alle kommen können. Vorher muss die Erschütterung kommen, damit die alle kommen können. Und das ist, was hier Jesus sagt. Jetzt und übrigens nicht irgendwann mal. Er spricht noch nicht einmal in 3 Jahren. Er sagt auch jetzt nicht in 2000 oder 2,5 oder in einer langen Zeit, in einer Zeit. Bald, wenn dann ich wiederkomme, wird der Teufel dann gerichtet werden und wird vernichtet werden. Sondern er sagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Und jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Jetzt. Warum jetzt? Jesus spricht, als er noch gar nicht am Kreuz gestorben war, oder? Allein die Menschwerdung Jesu ist der Sieg über die Welt, über das Fleisch und über den Feind. Allein die Menschwerdung Jesu impliziert das. Allein die Menschwerdung Jesu ist die Überwindung der Welt. Wie? Indem er alles in allem versucht wurde, aber ohne Sünde. Darauf will ich jetzt nicht zu viel eingehen, weil das ist Markus Kapitel 1, die Verse 12 bis 13. Das ist die Versuchung Jesu im Markus Evangelium. Am Sonntag ist der Predigttext. Das wollen wir uns da anschauen. Aber hier, wichtig ist, das Gericht über die Welt und das Gericht über den Fürst, über den Teufel ermöglicht, dass Jesus sagt, das ermöglicht das überhaupt Nationen, dass jemand kommen kann. Geht mal mit mir ganz kurz in Kapitel 10, kurz zurück, sehen wir, von wem er redet. Ab Vers 14 vielleicht reicht uns. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe andere Schafe, die nicht in diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und eine Hirte sein. Also Diese alle, die er zu sich bringen wird, die er ziehen wird, die sind aus diesem Stall, die sind aus den Juden, aber nicht nur aus den Juden, sondern aus allen Nationen. Und damit er aus allen Nationen sie holen könnte, musste den Feind besiegen. Warum? Warum? Wenn ich jetzt die Bibelstellen nehme, dann sind wir wieder raus aus dem Johannesevangelium. Ich würde gerne noch ein bisschen drin bleiben. 2. Korinther Kapitel 4. Ich sage es euch, könnt ihr gerne nachlesen. Sagt Paulus, dass das Evangelium bei denen verdeckt sind, bei denen der Fürst der Macht in der Luft ihnen das verblendet, die Augen, damit sie das Licht des Evangeliums, der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi nicht erkennen, nicht sehen können. Der Teufel verblendet die Welt. Er verblendet sie, damit sie Gott nicht erkennen, seine Herrlichkeit nicht sehen und die Herrlichkeit Jesu nicht sehen, nämlich Gott in Christus nicht sehen. Das ist sein Job. Und bevor und damit die Kostbarkeiten der Nationen kommen können, damit sie rausgeschüttelt werden können aus der Welt, muss der Kosmos erschüttert werden, muss diese antichristliche Welt erschüttert werden, muss das Gericht stattfinden, damit sie frei gekauft, erlöst werden, teuer erkauft und hinausgebracht werden können oder zu ihm gebracht werden können, damit sie kommen können zu ihm. Das sagt Jesus, oder das schreibt Johannes, das gleiche in Kapitel 16 im Johannesevangelium. Schaut mal, Vers 8, Kapitel 16. Und da heißt es, Vers 8, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt, er spricht von dem Geist, von dem Heiligen Geist, den im Hagei heißt es, er bleibt in eurer Mitte. Und dann heißt es, wird er die Welt überführen von der Sünde und von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Das heißt, das ist das Werk des Heiligen Geistes an der Welt. Übrigens, das ist nicht das Werk der Bekehrung der Welt. Das wird hier nicht beschrieben. Das Werk an den Gläubigen wird beschrieben ab Vers 12. Hier, was wird er an der Welt tun? Und er sagt, der Heilige Geist, wenn er kommen wird, wird er etwas tun an der Welt. Er wird ihnen die Sünde aufzeigen, er wird zeigen, dass sie eine falsche Gerechtigkeit haben und er wird ihnen zeigen, dass das Gericht schon längst geschehen ist. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und schaut mal, Vers 10 sagt er, von der Gerechtigkeit, Entschuldigung, weil sie, ich lese noch einmal Vers 8, von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Von der Sünde, Vers 9, weil sie nicht an mich glauben, das ist die Sünde. Von der Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe, das heißt, das ist das Stellvertretung, das ist der Hohepriesterdienst, und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht aber, und das ist, worauf ich jetzt hinaus möchte, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist oder wird. Ist. Der Fürst der Welt ist gerichtet, nicht wird gerichtet sein. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes an der Welt. Er wird das aufzeigen, ob sie wollen oder nicht. Und glaubt mir, als der Geist das getan hat, knirschten sie mit Zähnen und steinigten sie, die das gesagt haben. Sodass Jesus lehrt und sagt, das Gericht dieser Welt ist geschehen. Durch das erste Kommen Jesu Christi wurde die Gerichtsverhandlung geführt und ein Urteil gesprochen, versiegelt. Beim zweiten Kommen, und das ist, was Hagei Kapitel 2, ab Vers 20, er sagt, wird das Gericht vollstreckt, wird es ausgeführt. Das erste, die Grundlage, es ist ausgesprochen, es ist vollbracht, es ist geschehen. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet, er ist gerichtet. Und Jesus sagt, er ist gefallen, er ist gestürzt, er ist besiegt, er ist, und interessanterweise, bevor er noch am Kreuz gestorben ist, ist das schon geschehen. Das ist Fakt. Weil der Sieg Jesu Christi, wie gesagt, nicht nur im Sterben war, sondern genauso im Leben und Überwinden der Sünde und Überwinden des Teufels. Nicht auf ihn hören, nicht auf ihn reinfallen. Das ist genauso der Sieg über den Teufel und über die Sünde. So. Mit diesem Einhängen, aber der Höhepunkt und die Vernichtung und die Besiegelung dieses Gerichtes findet auf Golgatha statt. Und ich möchte euch diesen Zusammenhang kurz aufzeigen, wie Erschütterung des Kosmos gleich da passiert, wo der Fürst der Welt gerichtet wird und zugleich Gnade geschieht, nämlich der Rettung. Geht mal mit mir ins Matthäus-Evangelium, Matthäus 27. Matthäus 27, wir sind da beim Sterben Jesu, bei der Kreuzigung, Tod auf Golgatha. Und ich möchte euch das vorlesen, ich bin mir sicher, ihr kennt es auch, ab Vers 51. Lasst uns ab Vers 45 lesen. Entschuldigung, ab Vers 45. Aber von der siebten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umherstehenden es hörten, sagten sie, er ruft den Elia. Und zugleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wie da mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und Vers 51, schaut mal, was da passiert. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffnet sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Boah, das ist eine merkwürdige Stelle. Aber um es zusammenzufassen, wisst ihr, was hier passiert? Die Erschütterung des Kosmos. Noch einmal werde ich die Erde und den Himmel erschüttern. Noch einmal werde ich den Kosmos erschüttern. Und diese Folge, diese Erschütterung, die Folge des Gerichtes, das ausüben will, das heißt, es bezieht die ganze Schöpfung bezieht das mit hinein. Die Verfinsterung, die Sonne gibt das Licht nicht mehr her. Und das ist nicht nur einfach, da waren ein paar Wolken dann an dieser Stelle. Das hat Auswirkungen, nämlich es wird Gericht ausgeübt, der Kosmos wird erschüttert, der Feind wird besiegt und es wird Leben geschenkt. Die Kostbarkeiten kommen heraus. Übrigens nach seiner Auferstehung, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Vers 53, wenn ihr genau schaut. Und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften und gingen, also das Zeugnis ist nach seiner Auferstehung. Denn das ist der Sieg, die Auferstehung, das Zeugnis. Er ist Herr über Leben und Tod. Er gibt Leben. Er hat den Tod besiegt, buchstäblich den Feind besiegt. Der Kosmos wurde erschüttert, der Feind wurde besiegt. Und das hat die Grundlage dafür geschaffen, dass Menschen kommen können, und zwar aus allen Nationen kommen können. Das, was hier beschrieben wird, das, was hier geschieht ist, liebe Geschwister, ist das, was uns permanent in der Offenbarung uns gezeigt wird. Ich möchte mit euch noch zwei Dinge tun. Das werde ich jetzt nicht schaffen in dieser Zeit. Ich will euch einen Blick mit euch kurz in die Offenbarung tun. Und dann, das wird das nächste Mal wahrscheinlich sein, das, was ich euch hier zeige, in Jesaja kurz, durch die Kapitel. Weil das führt uns da, das erklärt es nochmal, das bezeugt es nochmal, das prophezeit all das noch einmal in wunderbarer Art und Weise. Nur als Beispiel, geht mal mit mir in die Offenbarung, Kapitel 4 bis 7 ist ein Abschnitt, der uns genau das illustriert. Kapitel 12 ist genau das, was uns gezeigt wird, genauso wie Kapitel 20 und Kapitel 21 und 22 eigentlich auch. Die Offenbarung spricht ebenfalls über diese Dinge. Kapitel 4 beschreibt uns Gott den Schöpfer. Kapitel 5, den Gott, den Erlöser, das haben wir schon mal angeschaut. Und dann den Sieg, das Überwinden des Lammes, der aus dem Stamm Davids ist, den Löwe aus dem Stamm Juda, der Überwinden von dem Lamm und das Setzen zu der Herrschaft, zu des Thrones, das wird in Kapitel 5 beschrieben. Und er bekommt eine Rolle, er bekommt was in die Hand, eine Buchrolle, die Geschichte wird da geschrieben. Mit sieben Siegeln versiegelt. Und dann bricht das Lamm ein Siegel nach dem anderen. Und was geschieht da? Was passiert, nachdem er ein Siegel bricht? Der Kosmos wird erschüttert. Erschütterung der ganzen Welt. Wir sehen die Erschütterung am Himmel, wir sehen die Erschütterung an der Erde, am Wasser, an Luft, überall sehen wir die Gerichte. Wir sehen das Gericht. Nur nebenbei nochmal, wer löst diese Gerichte aus? Der Teufel? Es ist das Lamm, das die Siegel bricht. Es ist aus seiner Hand das, was da geschieht. Der Kosmos wird noch einmal erschüttert. Aber wisst ihr, was das Ziel davon ist? Wozu sind die Siegelgerichte da? Um zu versiegeln die Seien, damit die Seinen, die aus die Kostbarkeiten aus den Nationen, durch diese Siegelgerichte versiegelt werden. Denn in diesem Erschüttern und in diesem Schütteln zeigt sich, wer kostbar ist oder nicht, wer seins ist oder nicht. Und die werden uns vorgestellt ab Kapitel 7. Die berühmten 144.000. Ja, das ist jetzt nicht der Punkt. Nach Hagar ist ja Offenbarung dran. Die berühmten. Ich möchte auf Vers 9 euch das vorlesen. Was bringt diese Erschütterung des Kosmos? Der Himmel und der Erde, das Wasser und der Luft und all diese, das Trockenes. Was bringt diese Erschütterung? Schaut mal Vers 9, Kapitel 7. Nach diesem sah ich in sie eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus allen Nationen. Sieht er die Kostbarkeiten. Und was machen sie? Die niemand zählen konnte aus jeder Nation. Stämmen und Völkern und Sprachen standen vor dem Thron und vor dem Lamm bekleidet in weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt. Und dem Lamm und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und Weisheit und Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Anbetung. Das Erschüttern des Kosmos hat eine Schar der Anbeter hervorgebracht, eine Schar der Versiegelten hervorgebracht, die Gott die Ehre geben, die in seinem Haus sind und nicht nur in seinem Haus sind, die sein Haus sind. Und sie beten ihn an. Und das Haus wird mit was gefüllt? Mit Herrlichkeit. Welche Herrlichkeit? Die Herrlichkeit der Anbetung Gottes, die Danksagung, dass er uns erlöst hat. In Epheser Kapitel 1 wird dieses Lied von Paulus gesungen, mit drei Refrains, wo es heißt, dass Gott uns rettet. Zu welchem Ziel? Zum Preisen und Ruhm seiner Herrlichkeit. Gott rettet im Gericht aus Gnade und an diese Gnade bringt Anbetung, bringt Herrlichkeit, Herrlichkeit Gottes hervor, dass er angebetet wird für das, was er tut, wer er ist. Und das geschieht inmitten der Erschütterung, inmitten des Gerichts. Und das ist ja die Herrlichkeit, dass wenn Gott richtet und er hat jeden Grund und jede Legitimation, eins für allemal alles zu richten, die ganze Schöpfung, den ganzen Kosmos zu vernichten, auszuschalten, wegzumachen. Und da würde niemand hätte ein Recht zu sagen, das ist ungerecht. Denn das Trachten des Herzens des Menschen ist von Grund auf böse. Aber Gott rettet immer und immer und immer und immer wieder und er weiß so darin, obwohl er richtet seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seinen Zorn und trotzdem auch seine Gnade, Liebe, Langmut und Geduld. Und diese Gefäße der Herrlichkeit, diese Gefäße der Gnade bilden sein Haus, ein herrliches Haus. Geht mal mit Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12. In den ersten zwei Versen sehen wir eine Beschreibung Israels, wie sie einen Messias hervorbringt. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau begleitet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf dem Haupt ein Kranz vor 12 Sternen und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Sie ist schwanger. Sie bringt ein Kind hervor. Vers 3, und erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte, und sein Schwanz zieht ein Drittel der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde, und der Drache stand vor der Frau und im Begriff war zu gebären, und wenn sie gebärte, ihr Kind zu verschlingen. Also dieser Drache will dieses Kind töten. Wer dieser Drache ist, wird uns im Vers 9 gesagt, das ist der Teufel, der Satan, die alte Schlange. So, hier ist uns, wird uns beschrieben, die Menschwerdung Jesu, Israel bringt den Messias hervor und der Teufel will alles daran bringen, um dieses Kind zu töten, um diesen Sohn zu töten. Schafft es aber nicht, warum? Weil Gott ihn bewahrt und ihn erlöst und ihn auferweckt und ihn zu seiner Rechten setzt, zur Herrschaft. Schaut mal Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen, seht ihr das wieder, alle Nationen hüten soll mit einem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Das ist die Himmelfahrt Jesu, zu setzen zu seiner Rechten. Und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist, was uns hier beschrieben wird. Und wisst ihr, was dann passiert? Gericht. Konsequenz. Ich lese ab Vers 7 weiter, und damit wir nicht über die Zahl 1062 gleich spekulieren, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt dafür. Schaut mal, was hat die Folge, was hat die Konsequenz, was hat die Folge, dass das Kind Mensch wurde, geboren wurde und entrückt wurde und zu der Rechten Gottes, zu dem Thron Gottes. Hier ist das Bild von Jesu Menschwerdung, Sterben und Auferstehung in einem. Schaut mal, was die Folge ist. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache kämpfte mit seinen Engeln. Und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Das ist, was Jesus sagt in Lukas Kapitel 10 oder Johannes Kapitel 12. Ich sah den Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Der Satan ist gerichtet. Das ist, was Offenbarung Kapitel 12 beschreibt, nicht irgendwann mal in die Zukunft. Er ist gerichtet. Nachdem Jesus die Sünde überwand, im Fleisch auf diese Welt kam und die Sünde überwand, nachdem er gestorben ist für die Sünde und auferstanden ist und den Teufel besiegt hat und die Sünde besiegt hat, nachdem er als Hohepriester vor dem Vater steht, und es gibt keine Sünde, für das uns der Teufel anklagen könnte. Warum? Weil Jesus da ist, hat der Verkläger keinen Platz mehr. Ich sage es noch einmal, und ich glaube, ich sagte es schon, aber ich sage es noch einmal. Wer glaubt, dass der Teufel jetzt im Himmel ist und dich anklagt, der hat nicht die richtige Perspektive, die uns die Schrift gibt. Nämlich, noch einmal werde ich die Erde erschüttern. Der Sieg Jesu und seine Herrlichkeit und die Konsequenzen. Der Fürst ist gerichtet. Das Gericht ist ausgesprochen. Es ist vollbracht. Er wurde hinausgeworfen. Er wurde hinausgeworfen auf die Erde und jetzt geschieht Gericht. Und in diesem Umwälzen und in diesem Gericht der Welt werden Kostbarkeiten hervorgebracht. Werden Kostbarkeiten hervorgebracht. Wie? Schaut mal Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Jetzt ist es da, jetzt. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Nicht mehr. Wie herrlich ist das denn? Das ist mein Glaube, meine Hoffnung, meine Zuversicht. Weil mein Herr und Retter im Himmel ist, als Hohepriester, als königlicher Hohepriester, der regiert, hat der Teufel keinen Platz mehr. Er kann uns nicht mehr anklagen, denn da ist Jesus mit seinem Blut. Und wenn er ihn besiegt hat, was kann er dann aufbringen? Was? Kann er dann irgendwas anwalten? Ja, aber ich habe noch ein Argument. Weißt, ich habe da noch eine Tat, die hast du noch gar nicht gesehen. Oh, ich habe noch etwas Schlimmeres, was er noch getan hat. Oh, ich weiß sogar, was er noch tun wird. Kann er etwas aufbringen, was uns von der Liebe Gottes scheiden könnte? Nichts, er hat da nichts mehr zu suchen, hinausgeworfen. Und nebenbei macht Jesus sich selbst nicht mal die Hände schmutzig, ihn rauszuschmeißen. Engel schmeißen Engel raus. Weil das ist kein gleichwertiger Kampf. Und jetzt, schaut mal, wie dieser, das ist herrlich, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wir haben sie überwunden, weil sie viele Werke getan haben, weil sie sich angestrengt haben, weil sie kein Zeichen auf die Stirn sie haben tätowieren lassen oder kein Chip haben sich implantieren lassen. Sie haben überwunden wegen des Blutes des Lammes, das heißt wegen dem, was Jesus getan hat, wegen seiner Erlösung. Das ist die Überwindung. Der Glaube an die Genügsamkeit der Erlösung in Jesus Christus. Der Glaube an die Erlösung und die Reinigung allein durch sein Blut, das heißt durch sein Leben und durch sein Sterben. Noch einmal, sagt Jesus, werde ich erschüttern. Und die Bibel gibt uns dieses noch einmal. Und er sagt noch einmal, noch wenig Zeit ist es, Haggai spricht. Und von was er da redet, ist von dem, was in Jesus Christus, mit der Menschwerdung Jesu Christi passiert ist. Da wurde noch einmal der Kosmos erschüttert. Und als Jesus auf diese Welt kam und als er starb, da wurde der Kosmos noch einmal bewegt. Die Welt wurde aus ihren Fugen noch einmal gebracht. Und der Fürst der Macht der Welt, der Macht der Luft, wurde gerichtet. Gericht ist vollzogen worden. Er ist gerichtet. Hat keine Herrschaft mehr. Keine Macht. Ist ein angebundener Hund oder Löwe, im Bild von Petrus zu sprechen. Ein Handlanger, ein Werkzeug. Und dieses Gericht, diese Erschütterung, wie Herr gesagt, noch einmal wenig Zeit und dann werde ich den Kosmos erschüttern und dann werde ich alle Nationen erschüttern. Und jetzt darf ich noch kurz das machen und dann machen wir Feierabend für heute. Geht mal mit mir ins Matthäus-Evangelium. Ich bin mir sicher, wir müssen nicht mal aufschlagen. Matthäus 28, ab Vers 16, sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und jetzt? Und dann, was sagt er dann? Darum geht hin. Schaut mal, weil mir gegeben ist alle Macht. Und diese Macht hat er in diesem Gericht über diese Welt und über den Teufel erlangt. Und weil mir diese Macht gegeben ist, geht nun hin, wohin? In alle Welt, zu allen Nationen und bringt im Prinzip, bringt die Kostbarkeiten der Nationen. Bringt sie jetzt her. Warum? Weil wir so toll sind, weil wir jetzt das tun können, weil wir, keine Ahnung, die beste Ausbildung haben. Nein, weil er die Macht hat. In Johannes Kapitel 12 sagt das so, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt ist der Fürst der Macht der Luft gerichtet. Und wenn ich wieder erhöht bin, dann werde ich alle zu mir ziehen. Das ist, wie es im Johannesevangelium ausgedrückt ist. Das heißt, auf Grundlage des Gerichtes am Kreuz von Golgatha wurde die Grundlage geschaffen, dass die Kostbarkeiten aus den Nationen kommen können. Weil der Fürst der Macht der Luft sie nicht mehr verblenden kann. Er hat kein Recht mehr, die Kinder Gottes in ihrer Finsternis zu halten. Er hat kein Recht, sie zu verblenden, damit sie die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi nicht sehen können. Er kann sie nicht mehr verblenden, so sehr er sich bemüht und will. Denn das lese ich jetzt als Schluss. 2. Korinther 4. Geht mir mit mir das noch, und das ist wirklich der letzte Vers für heute Abend. 2. Korinther 4, ab Vers 3. Das ist herrliches Evangelium. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott der Welt den Sinn verblendet hat, damit sie das Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Übrigens, gerettet sein, glauben, heißt die Herrlichkeit Christi sehen. Nicht Fakten zu kennen, die Herrlichkeit Christi sehen. Wer die Herrlichkeit Christi nicht sieht, er kann viel über Jesus wissen, aber diese Herrlichkeit wird nicht ihn zum Glück und zum Kostbarsten, was es gibt. Die Herrlichkeit Christi. Und dann sagt er, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn. Uns aber als eure Sklaven, um euer Willen. Das heißt, wenn wir predigen, dann geht es nicht darum, wie wir die Dinge sehen, wie wir die verstehen, wir bringen nicht Beispiele, sonst was. Wir predigen nicht uns, nicht damit wir gut rüberkommen, sondern wir predigen Christus, weil das ist das einzige Mittel, das dir Licht bringen kann. Er sagt Folgendes. Uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Schaut mal, wie Paulus das vergleicht. Der souveräne Handeln Gottes in der Schöpfung. Am Anfang war Finsternis und Gott sagt, es wird Licht. Und die Finsternis sagte, nee, es wird kein Licht, weil ich will Finsternis sein. Die Finsternis konnte das Licht nicht fassen, die konnte es nicht halten, die konnte es nicht ersticken. Das Licht kam und erleuchtet. Souveränes Handeln Gottes. Und genauso sagt, ist Gott in unseren Herzen, das ist ein Schöpfungsakt, ein souveräner Schöpfungsakt Gottes. Er sagt, es wird Licht. Und wir können das Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit Gottes erkennen. Gnade. Gnade im Gericht. Gnade im Gericht. So. Diesen Zusammenhang von Erschüttern, Gericht, Licht, Nationen kommen, möchte ich mit euch in der nächsten Bibelstunde anhand von Jesaja euch kurz aufzeigen, dass uns wieder Aspekte wieder bringt und Puzzleteile zum Verständnis des weiteren Versen von Haggai. Okay, ich möchte beten. Ich möchte beten und dich anbeten, Vater im Himmel, der Schöpfer der Himmel und der Erde und dein Sohn Jesus Christus, der Erlöser. Verherrlichen möchte ich dich dafür, dass du Gnade schenkst im Gericht. Dass du bewahrst, dass du rettest und dass du Licht schenkst, dass wir diese Gnade und diese Herrlichkeit sehen dürfen. Danke, dass du zu deinem Wort stehst und danke, dass dein Geist da ist, der uns in diese Dinge hineinführt. Und ich bitte dich, Herr, bei alter Schwachheit und Ungenügsamkeit, Herr, dich und deine Herrlichkeit will ich verkündigen und wollte ich das und du kannst es in den Herzen aufleuchten lassen, du kannst es bestätigen lassen und bestätigen und aufgehen, damit Kraft und Zuversicht und Perspektive auch für die schwierigen Situationen unseres Lebens, für den Alltag, für die Anfechtungen, für die Kämpfe, für all das. Wir wollen sehen, was du tust und erkennen, welchen Beitrag wir dazu haben, beziehungsweise zu welchem Großen das alles beiträgt, Herr, damit du verherrlicht wirst. Segne jeden Einzelnen, der gekommen ist und sei uns gnädig, bitte Jesus. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, gutes Nachhausekommen und bis bald.